This is the beat jar of the year.
Detector FM Beat with Dirk Justus.
You are now about to witness the strength of street knowledge.
Straight off the streets of Compton, dedicated and by most suckers hated. Would you put your hands together for Eazy-E and N.W.A.
Tja, und genau darum geht's in unserer heutigen Sendung, um die World's Most Dangerous Group, um NWA. Schönen guten Abend zum Special zu dieser wegweisenden kalifornischen Hip-Hop-Crew, und wir schauen in den nächsten knapp 60 Minuten auf die Geschichte dieser Rap-Crew, klären ihre Bedeutung für den Hip-Hop und sprechen über das Biopic Straight Outta Compton. Mit Produzent und NWA-Gründungsmitglied Ice Cube sagt über den Film, dass es nicht nur darum ging, einfach die Geschichte der Band wie bei Wikipedia zum Beispiel zu erzählen, sondern auch die menschlichen Aspekte darzustellen.
You know, we was just trying to make sure that we humanized everybody. We didn't want you to be able to Google search this movie or Wikipedia, you know what I mean? We wanted you to see behind everything we could and still, you know, tell a comprehensive movie form. You know, we still needed to obey those rules in a lot of ways, but still try to bring you something authentic.
Tja, und wie das gelungen ist, das hören wir gleich. Außerdem hören wir rein in Compton, das neue Album von Dr. Dre. Und jetzt gibt es aber erstmal Musik von NWA, und zwar 100 Miles and Running aus dem Jahr 1990.
Goes out to the four brothers from Compton. You're almost there, but the FBI has a little message for you.
Musik von NWA und 100 Miles and Running. Tja, keine Rap-Crew hat die Hip-Hop-Welt so aufgerüttelt wie NWA. Während ihren rappenden Kollegen alles sampleten, was groovte, sampleten NWA alles, was knallte. Es wurde geschossen und gebrüllt, und thematisch ging es um das Gangleben, Polizeibrutalität und Sex in allen Formen und Farben. Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren und DJ Yeller wurden zum Bürgerschreck, aber ihre Platten verkauften sich wie geschnitten Brot. Besonders das Album Straight Outta Compton schaffte es 1988 ohne große Hilfe von MTV und viel Radio Airplay an die Spitze der US-Charts. Über das Phänomen NWA will ich jetzt mit meinem Kollegen Jörg Wachsmuth sprechen vom Black Music Portal rap2soul.de. Schönen guten Abend, Jörg.
Guten Abend, Jörg.
Jörg, was macht die Faszination dieser Hip-Hop-Crew NWA aus? Bezeichnend war ja, dass vor allem weiße Kids diese Platte von NWA gekauft haben.
Das ist erstaunlich, ne? Aber ich glaube, sie haben einfach irgendetwas gehabt an sich, was sie in die Massen transportiert haben. Einfach etwas, was massentauglich war. Oder sie haben einfach großes Glück gehabt. Eines von den beiden Dingen muss es gewesen sein. Vielleicht ist es auch der Fakt gewesen, dass man sich gegen Drogen- und Gangstermilieu entschieden hat und lieber die Texte darüber verfasst hat und das Ganze musikalisch verarbeitet hat. Und dann halt tatsächlich dann durch vielleicht großes Glück oder einfach, weil es einfach gutes Material ist, den Durchbruch geschafft hat.
Inwieweit wäre Hip-Hop jetzt ohne diesen Sound und diesen Gangster-Sound und die Themen und auch die Einstellung der Mitglieder sozusagen anders?
Also ich glaube, es hätte einfach bestimmte Entwicklungen vielleicht nicht mehr im Hip-Hop gegeben. Es gab ja den Hip-Hop oder die Rap-Musik als Entwicklung aus New York heraus, schon seit Anfang der 80er Jahre. Und NWA sind ja erst 89 groß geworden, also 86 haben sie sich gefunden, ab 89 dann mit dem Straight Outta Compton Album groß geworden und dann ja auch schon wieder in Auflösungserscheinungen. Muss man sagen, 89 ist ja Ice Cube dann auch ausgestiegen wegen der Streitereien um das Finanzielle. Und ich glaube einfach, sie waren die Ersten, die es geschafft haben, dem New Yorker Hip-Hop was entgegenzusetzen. Und das war dieser Gangster-Hip-Hop irgendwie aus L.A. und dieses Thema Gangster-Hip-Hop in dieser Facette, dass halt auch Texte vorkommen, in der es sehr massiv um Gewalt geht. Ich glaube, das in dieser Form hat NWA geprägt und wahrscheinlich auch ganz stark mitgeprägt, in erster Linie Dr. Dre und DJ Jella, der ja auch immer noch bei NWA dabei ist und so ein bisschen immer untergeht gegenüber Dr. Dre.
Wie schätzt du jetzt ihre Bedeutung auch für die Popmusik generell ein? Weil die Jungs haben sich nicht nur selbst produziert, sondern es wurden dann ja auch Leute aus diesem Dunstkreis heraus entdeckt. Zum Beispiel J.J. Fett ganz am Anfang, später dann aber auch so Leute wie Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg und so weiter und so fort. Wie ist da sozusagen die Bedeutung für Pop?
NWA hat den Weg geebnet. Also sie sind quasi die Band gewesen, die es geschafft hat, den Hip-Hop in die Charts zu transportieren,
ja,
und ihn damit einfach massentauglich zu machen. Ist ein ganz großes Phänomen. Also vorher ist das ja eine Underground-Bewegung gewesen. Da waren schwarze Kids, die haben irgendwie sich getroffen, haben ein bisschen Musik gemacht, haben Platten aufgelegt, sind irgendwo im Untergrund aktiv gewesen, haben gerappt. Und NWA hat es geschafft, dann auch vor allem durch den Titel Fuck the Police, weil ich meine, wer spielt denn NWA im Radio? Mhm. Also wenn du damals Radio-Disc-Jockey gewesen wärst, hättest du gesagt, sowas spiele ich nicht, das kann man ja nicht machen. Ich hätte es wahrscheinlich auch genauso gemacht. Und dann kam dieser Titel Fuck the Police und das FBI hat ja, wie das dann auch in dem Film nachher dargestellt wird, ganz fröhlich einen Brief geschrieben, wir mögen den Text nicht.
Ja.
Was natürlich der Marketing-Coup überhaupt war, um die Band dann nach vorne zu bringen, und danach ist ja auch der Durchbruch da gewesen.
Mhm. Ein weiteres Phänomen, das haben wir auch gerade kurz angerissen, ist, und das zieht sich ja auch durch die Musikgeschichte, ist, dass sich viele Bands nach ganz, ganz großen Erfolgen trennen, meist wegen des Geldes oder wegen der großen Egos der einzelnen Mitglieder. Inwieweit hat jetzt dieser Split auch der Entwicklung der Mitglieder gut getan? Was glaubst du da? Wäre das vielleicht auch gar nicht so gekommen für andere Künstler, wenn die jetzt zusammengeblieben wären und so ein bisschen die Rolling Stones des Rap geworden wären?
Also, wenn sie zusammengeblieben wären, ihr Ding gemacht hätten, hätten sie schöne Musik gemacht, hätten Fans gehabt, hätten die unterhalten und hätten vielleicht auch ein paar Platten verkauft, aber sie hätten nicht diese Millionen von Platten verkauft.
Ja.
Dafür haben sie tatsächlich den Jerry Heller, den Manager, gebraucht, bei dem man sagen muss, ich weiß nun nicht, wie die Geschichte wirklich gewesen ist, aber wenn man es dann anhand des Films nimmt, dann hat er die schon ziemlich reingelegt, weil er eigentlich nur Verträge mit Eazy-E gemacht hat und die anderen beiden, Dr. Dre vor allem und Ice Cube, außen vor gelassen hat. Und da ist dann einer hintergekommen, in dem Fall war es Ice Cube, und man sagt immer, beim Geld hört die Freundschaft auf, und an der Stelle ist dann ja Ice Cube dann auch ausgestiegen. Wie er selber sagt, ich habe heute erst in der Zeitung noch ein Interview mit ihm nachgelesen, er durfte halt diesen Vertrag nicht einem Anwalt zeigen. Und das hat für ihn den Ausschlag gegeben zu sagen, da werde ich betrogen, da mache ich nicht mehr mit, da gehe ich, da mache ich mein eigenes Ding. Das war wahrscheinlich insofern gut für den Hip-Hop, als dass die Akteure aus NWA, also Eazy-E und Dr. Dre und Ice Cube ja für sich große Leute gewesen sind, erfolgreich in ihrem Bereich und dadurch halt viel mehr Output in dem Bereich gemacht haben und die Kids, die mit NWA quasi angespitzt worden sind, dann auch bedient haben weiter.
Sagt Jörg Wachsmuth vom Black Music Portal RapToSoul.de zur Bedeutung von NWA für die Hip-Hop-Musik. Und gleich sprechen wir noch über den NWA-Film explizit. Straight Outta Compton mit unserer Detektor FM Kinoexpertin Anna Wollner. Hier ist jetzt aber erstmal NWA mit Gangster, Gangster.
Oh shit, man. Damn, peachy black gangsters are at it again.
Klassiker hier bei Detektor FM, Beat Express Yourself von NWA in unserem NWA Special. Tja, NWA hat nicht nur selbst gute Musik gemacht, sondern auch andere Künstler unterstützt und entdeckt, unter anderem die Mädels von J.J. Fett und die R&B-Sängerin Michelle. Und natürlich die Crew Above the Law. ATL wurde Ende der 1980er Jahre bei Eazy-E's Ruthless Records unter Vertrag genommen und das Debütalbum Living Like Hustlers wurde 1990 dann unter anderem von Dr. Dre produziert. Ihren Durchbruch schafften Above the Law mit den Singles Murder Rap und Untouchable. Übrigens gilt die Crew aus dem kalifornischen Pomona als wahre Erfinder des G-Funk. Der Sound of Living Like Hustlers klingt nämlich ähnlich wie der auf The Chronic, was sicherlich auch daran liegt, dass Dr. Dre bei der Produktion zu diesem Album mitmachte. Ein weiterer talentierter MC, der in den frühen Jahren von den NWA-Künstlern unter ihre Fittiche genommen wurde, war der Texaner The D.O.C. Er veröffentlichte nicht nur 1989 sein Solo-Hit-Album No One Can Do It Better, sondern schrieb auch Tracks für NWA und für Dres spätere Solo-Debüt The Chronic. 5 Monate nach dem Release von No One Can Do It Better schlug aber das Schicksal bei The D.O.C. zu. Bei einem schweren Autounfall verlor der Rapper seine Stimme, die später nicht mehr den alten Klang dann bekam. The DOC ließ sich aber nicht unterkriegen und machte mit der Musik weiter bis heute. Und hier sind zwei Artists aus dem NWA-Umfeld. Zuerst kommt Above the Law mit Untouchable und dann The DOC mit The Formula.
All hail to those who believe in rhyme, for they know the spirit and the light. True does a brother make his way in life, shall he make it uncontrollable.
Musik von The DOC, produziert von keinem geringeren als Dr. Dre und The Formula.
Detektor FM Beat.
Ja, gerade haben wir über die Bedeutung von NWA für Hip-Hop und den Pop gesprochen. Und zur Popkultur gehört ja auch das Kino. Da hat es die Crew ja auch schon mittlerweile hingeschafft. Im Spätsommer läuft das NWA Biopic Straight Outta Compton in den Kinos. Und unsere Detektor FM Kinoexpertin Anna Wollner hat sich den Film angeschaut. Und wir wollten jetzt mal wissen, wie es denn so war. Hallo Anna.
Hallo Dirk.
Anna, du bist ja kein ausgewiesener Hip-Hop-Fan. Du kommst aus dem Kino. Bist unsere Kino-Expertin. Ist Straight Outta Compton jetzt ein gutes Biopic im Stile von Walk the Line oder Ray oder eher viel Musik mit ein bisschen Schauspielerei?
Naja, Walk the Line oder Ray haben natürlich den Vorteil, dass sie im Mittelpunkt nur einen Protagonisten haben, auf den sich der Film dann stürzen kann. Das war bei Straight Outta Compton ein bisschen schwieriger, weil der Film eigentlich gerade für so Hip-Hop-Line wie mich vollkommen überfrachtet ist, weil wir in 2,5 Stunden ja mehr oder weniger das Leben von 5 bis 6 Leuten erzählt bekommen. Und das natürlich, wenn man sich gar nicht damit auskennt, so ein bisschen vor den Latz geknallt bekommt. Natürlich geht es auch um die Musik, aber es ist jetzt nicht einfach nur so ein reines Abfilmen der berühmtesten oder prägnantesten Songs, sondern es geht auch so, ja, in erster Linie um die Entstehungsgeschichte. Also es ist fast schon so ein bisschen Mythos- und Legendenbildung, die hier im Kino betrieben wird. Das aber dann doch wieder auch verständlich für Laien und, glaube ich, so, dass Leute wie du, die sich wirklich damit auskennen, noch ganz viele andere Sachen entdecken, die an mir vollkommen vorbeigegangen sind.
Wollte ich gerade fragen, hast du was über die Hip-Hop-Kultur lernen bzw. mitnehmen können?
Ich bin inspiriert worden, mir nach dem Film dann doch tatsächlich mal den ein oder anderen Wikipedia-Beitrag durchzulesen und dann auch über diverse Musikplattformen mir nochmal 1 oder 2 Alben angehört zu haben. Also der Film hat es bei mir schon geschafft, mir die Musik, die mir bis dahin wirklich vollkommen fremd war, näher zu bringen. Auch wenn ich sagen muss, die Protagonisten, um die es im Film geht, die sind mir jetzt nicht unbedingt wirklich sympathischer geworden dadurch.
Aber Anna, du bist jetzt nicht irgendwie jemand, der jetzt sofort in den US-Store rennt und sich eine LA Kings-Jacke kauft oder eine Raiders-Mütze jetzt, ne?
Nein, um Gottes Willen. Also auch mit der Mode von damals konnte ich nicht so viel anfangen, nein.
Wir haben ja relativ unbekannte Schauspieler mit dabei, aber einer sticht so ein bisschen heraus, zumindest was den Namen angeht. Ice Cube Sohn spielt ja dort mit. Welche Figur hat er denn gemacht? Denn der spielt ja seinen Vater in jungen Jahren. Ist das problematisch oder macht er das ganz gut?
Ja, die einzige Problematik dahinter ist, es ist natürlich so ein bisschen so eine Lobhudelei auf den eigenen Vater, ist das Problem des ganzen Films, dass natürlich Dr. Dre und Ice Cube, die den Film beide produziert haben, unglaublich gut wegkommen in dem Film. Sachen komplett ausgelassen werden, also der Umgang zum Beispiel mit Frauen. Also Frauen spielen eine komplett untergeordnete bis gar nicht existente Rolle in dem Film. Wenn sie mal auftauchen, sind sie nackt und lassen sich rumschubsen, haben selten was zu sagen. Und jetzt natürlich Ice Cubes Sohn, das ist schon ein bisschen erschreckend, weil die wirklich exakt also Ice Cubes Sohn ist Ice Cube in jung. Du denkst wirklich, die haben eine Zeitmaschine erfunden. Man hat relativ lange gecastet, um ihn zu finden, um jemanden zu finden, der Ice Cube spielen kann, bis man dann irgendwie einfach mal einen Raum weitergeguckt hat und gemerkt hat, Mensch, da sitzt ja einer. Der hatte dann auch Schauspielunterricht und hat sich schon sehr, sehr in die Rolle eingefunden. Er hat auch im Interview selber gesagt, so viel Neues über seinen Vater hat er gar nicht gelernt, weil der Vater natürlich selber am liebsten, also Ice Cube, beim Abendbrotessen wohl Geschichten von früher erzählt. Aber er ist tatsächlich einer von denen, die mich schauspielerisch dann doch am meisten überzeugt haben. Der Schauspieler von Dr. Dre zum Beispiel ist für mich schon fast so ein bisschen talentfrei. Es gibt eine Szene im Film, in der er erfährt, dass sein Bruder ums Leben gekommen ist und die Jungs von NWA sind gerade auf Tour unterwegs auf so einem ranzigen Parkplatz. Versammeln sich alle um ihn zu trösten und er sitzt da vollkommen gefühls- und emotionslos in einer eigentlich ja doch relativ starken Szene. Das ist dann für mich so ein Beispiel, dass man dann teilweise doch eher nach Aussehen gegangen ist und nicht nach Talent.
Mhm. Fazit, lohnt sich die Karte?
Also für Fans auf jeden Fall. Der Film ist bei mir so im Nachgang noch mal ein bisschen stärker geworden. Ich hatte leider das große Pech, ihn auch in der deutschen Fassung sehen zu müssen. Und da ist natürlich das Problem, dass sich tatsächlich die Dialoge ein bisschen so anhören, als wärst du in den 90ern durch Neukölln gefahren mit dem Cabrio. Also um dann mal kurz so ein paar Sachen zu zitieren. Yo, Motherfucker, Big Bitch, alter Digger. Das sind dann so Sachen, die dann doch so ein bisschen rausfallen. Aber was der Film dann doch auch ganz gut schafft, ist ja eigentlich dieses Losgelöste von der Musik, beziehungsweise die Musik als Vehikel zu zeigen, wie das Leben für Schwarze am Ende der 80er in Los Angeles war. Und da ist dann ja eigentlich schon wieder das Traurige, dass es eigentlich auch ein Spiegelbild der aktuellen Situation ist, also Straight Outta Compton eigentlich auch als Kommentar noch auf heute funktioniert. Ice Cube hat selbst gesagt im Interview, er hat damals eigentlich gedacht, dass sich diese Bilder eigentlich gar nicht wiederholen können. Jetzt ist es soweit. Und das, was damals die Musik war, diese Funktion, um auf die Straße zu gehen, die Leute zu berühren, das übernimmt jetzt vielleicht der Film. Insofern würde ich sagen, die Karte lohnt sich auf jeden Fall.
Sagt Anna Wollner, Detektor FM Kinoexpertin zum NWA-Film Straight Outta Compton. Und hier ist jetzt NWA mit Straight Outta Compton.
You are now about to witness the strength of street knowledge.
Ja, immer noch ein gehöriges Brett. Straight Outta Compton von NWA hier bei Detektor FM im NWA Special hier bei Beat.
Detektor FM, Beat. Album des Monats.
Tja, und da hat er es doch getan. Lange musste man warten und man hat fast schon nicht mehr daran geglaubt. Dr. Dre hat wieder ein Album rausgebracht und es trägt den bezeichnenden Titel Compton. Nicht Detox. Letzteres war ja schon fast in mystische Sphären erhoben worden und dann, irgendwann im Sommer, kündigte Dre in seiner Radioshow kurzfristig ein neues Album an und inspiriert wurde Mr. Andre Young nach eigener Aussage vom NWA Biopic Straight Outta Compton. Und hier ist es nun, das große musikalische Finale des Dr. Dre. Und das kam so überraschend wie der Weihnachtsmann im Sommer, als alle Welt noch mehr oder weniger auf Detox wartete. Wie Compton jetzt genau klingt, das weiß mein Kollege Gregor Schenk.
Schon nach den ersten Takten ist man drin im Dr. Dre-Kosmos. Keine lange Eingewöhnungszeit, los geht die wilde Fahrt. Aber Compton ist kein Gangster-Rap-Album à la Chronic. Es ist vielschichtiger. Es geht zum Beispiel um den täglichen Erfolgsdruck, mit dem man im Musikgeschäft klarkommen muss. Und es werden auch aktuelle sozialkritische Themen angesprochen, wie zum Beispiel Polizeigewalt und Rassismus. Aber ganz ohne Straßenerinnerungen geht's natürlich nicht. Das gehört zu einem Dre-Album definitiv dazu. Beim Hören von Compton fühlt man sich manchmal an frühere Dre-Alben erinnert. Das ist aber keineswegs negativ. Ein Song wie It's All On Me hätte auch gut auf The Chronic gepasst. Ein Indiz dafür, wie zeitlos diese Musik ist. Aber auch der beste Hip-Hop-Gelehrte braucht Hilfe. Und die bekommt er von alten Weggefährten wie Ice Cube, Snoop Dogg oder Eminem und jüngeren Talenten wie Kendrick Lamar oder Anderson .Paak. Eine gute Mischung, obwohl man manchmal etwas den Überblick verliert und glaubt, man würde eine Compilation hören, statt ein neues Dre-Album. Das war aber schon bei seinen vorherigen Platten so.
Coke boys should tighten up a whole lot. I got some niggas with me down for running up in your spot. And these niggas got hatchets and ratchets. Some of them lethals up under the mattress. And matter of fact, this is a chance to show my lifestyle out to the mass. But chances are I might get another negative react. Think I'm a fraction, but I fuck some up like battery ass. I gives a fuck what you think, nigga. This is my passion.
Compton ist wie ein großer, opulenter Film, bei dem man immer wieder Neues entdecken kann. Und das macht es so großartig. Es heißt ja auch nicht umsonst im Untertitel A Soundtrack. Und es wäre schade, wenn der Doktor danach kein weiteres Album machen würde. Denn trotz seiner 50 Länze ist er musikalisch immer noch am Puls der Zeit.
Ja, vielen Dank, Gregor Schenk. Und hier gibt es jetzt erstmal gleich Musik aus Compton. Hier ist Dr. Dre mit It's All On Me bei unserer Detektor FM Beat Special Sendung zur legendären Gangster Rap Crew NWA. Family problems, it ain't easy handling those needs. With the billy clubs, took that feeling to the studio and queued it up, and now it's fuck the police all up in the club. Dr. Dre zusammen mit Justice und BJ the Chicago Kid und It's All On Me aus Dr. Dres neuem Album Compton. Tja, ich hab's ja gerade schon erzählt, NWA und deren Mitglieder haben sich auch um andere Künstler gekümmert. Nach der Trennung der Crew Anfang der 1990er produzierte Dr. Dre unter anderem mit einem gewissen Snoop Doggy Dogg. Der erschien zum ersten Mal im Titeltrack zum Film Deep Cover auf der Bildfläche und war maßgeblich an Dres Solo-Debüt The Chronic beteiligt. Seine signifikante Stimme und sein gekonntes Storytelling machten den Mann aus Long Beach über Nacht bekannt. Mit seinem Album Doggy Style stieg er vor mehr als 20 Jahren dann in den Rap-Olymp auf. Ähnlich erging es Eminem, der weiße MC aus Detroit, wurde Ende der 1990er Jahre von Dr. Dre für sein Label Aftermath Entertainment gesigned und wurde zum ersten richtig großen Rap-Pop-Superstar. Aber auch Eazy-E schaffte es, mit seinen Protégés Bone Thugs & Harmony nach dem Split von NWA einen erfolgreichen Act an den Start zu bringen. Die Jungs, die für ihre markanten Sing-Sang-Rap bekannt sind, sollen sich per Anrufbeantworter bei Eazy-E vorgestellt haben und einfach darauf gesungen haben. Den ganz großen Erfolg erlebte ihr Mentor aber nicht mehr mit. Eazy-E starb im Frühjahr 1995 an den Folgen einer AIDS-Erkrankung. Erst kurz danach veröffentlichten Bone Thugs & Harmony ihre LP E1999 Eternal. Und hier sind sie nun in dieser Reihenfolge: Snoop Doggy Dogg, Bone Thugs & Harmony und Eminem. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nee, wir vergessen Dr. Dre nicht. Es ist kurz vor 8, das heißt, Zeit sich zu verabschieden. Das NWA-Special hier bei Detektor FM Beat geht dem Ende entgegen. Ich hoffe, es hat Ihnen auch diesmal gefallen. Sollten Sie irgendetwas loswerden wollen oder eventuell einen Musikwunsch haben, einfach eine Mail schreiben und zwar an dirk.justus@detektor.fm oder bei Facebook, Twitter oder Google Plus reinschauen. Shoutouts gehen in diesem Monat raus an Jörg Wachsmuth, an Anna Wollner, an Gregor Schenk, an meine Tochter Stella und meine Frau Sandra. Die nächste neue Ausgabe von Beat gibt's am 29. September. Dann hören wir unter anderem rein ins neue Album von Damn Funk. Bis dahin senden wir immer dienstags die Wiederholung dieser Sendung. Am Mikro verabschiedet sich Dirk Justus. Bis demnächst und tschüss.
Yo, what's up, niggas and niggas? NWA is back in this motherfucker. 1990.